SRF 3.
Als erster japanischer Premier besucht Shinzo Abe Pearl Harbor auf Hawaii. Ist das Symbolik oder ein historischer Besuch? Die SP setzt im Kampf gegen die Unternehmenssteuerreform 3 auf Emotionen. Ist das sinnvoll oder unnötige Provokation? In der Türkei beginnt heute der erste große Prozess seit dem misslungenen Putsch. Offen bleibt, ob er fair wird. Und das Wetter, morgen ist es oft sonnig, es hat aber immer noch teilweise Nebel oder Hochnebel. Info 3, heute mit Karin Dritsch. Es ist ein historischer Besuch. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg reist ein japanischer Premier in offizieller Mission nach Pearl Harbor, also an den Ort auf Hawaii, wo die Japaner vor 75 Jahren die USA angegriffen haben. Heute wird Premier Shinzo Abe zusammen mit US-Präsident Barack Obama der Opfer von damals gedenken. Bert Soltermann live in Washington. Wie wird dieser Besuch in den USA denn gewertet? Ist er mehr als Symbolik?
Er ist sicher historisch, aber ist sicher auch sehr viel Symbolpolitik. Aus dem Kriegsschiff USS Arizona, das vor 75 Jahren von den Japanern attackiert und im Meer bei Pearl Harbor versenkt wurde, kommt zwar auch heute, 75 Jahre später, noch immer etwas Öl an die Meeresoberfläche. Das sieht man, wenn man die Gedenkstätte besucht. Doch das Verhältnis zwischen Japan und den USA hat sich natürlich fundamental verändert. Es ist seit langem ein gutes und ein freundschaftliches geworden. Und mit dem gemeinsamen Besuch der Pearl Harbor Gedenkstätte soll heute ein symbolischer Schlussstrich unter die dunkle Vergangenheit der beiden Länder gezogen werden.
Im Sommer gedachte US-Präsident Barack Obama ja bereits der Opfer der Atombombe von Hiroshima 1945. Nun ist Abe in Hawaii. Warum denn diese Offensive dieses Jahr?
Ja, das hat sicher damit zu tun, dass natürlich die Amtszeit von Obama zu Ende geht. Er hat nur noch ein paar Tage übrig. Und Abe wollte sich unbedingt revanchieren für den Besuch Obamas in Hiroshima im Mai. Die Japaner mussten sogar die Affiche etwas anpassen. Offenbar haben schon drei frühere Premierminister Hawaii auf oder die Gegend rund um Pearl Harbor besucht und auch schon die Toten geehrt. Es ist also streng genommen keine Premiere vom japanischen Premierminister. Aber es ist sicher der erste hochoffizielle Besuch zusammen mit dem US-Präsidenten und an dieser Gedenkstätte. Frühere Premierminister, die mussten in den 50er Jahren oder so auf Hawaii landen, um das Flugzeug aufzutanken oder waren nur informell unterwegs. Denn der Widerstand in Japan gegen solche Gesten war damals groß, vor allem von den nationalistisch gestimmten Politikern. Und auch das hat sich in den letzten Jahren geändert. Abe ist eng vernetzt mit Nationalisten Gruppen. Nun sind diese an Bord und auch das, ein zweiter Grund, macht jetzt eben diesen Besuch möglich.
Diese Leitung ist etwas wackelig. Bert Soltermann, ich stelle Ihnen die letzte Frage doch noch, in der Hoffnung, dass die Leitung noch ein bisschen hält. Obamas Amtszeit, Sie haben es erwähnt, die endet schon sehr bald. Premier Abe und der nächste US-Präsident Donald Trump, die haben sich ja bereits getroffen. Wie wird sich die Beziehung der beiden Länder in Zukunft verändern? Was ist Ihre Einschätzung?
Das ist im Moment noch schwierig zu sagen. Abe will die bestehende Freundschaft rüberretten, sie verankern, auch bei der Trump-Regierung. Donald Trump hat im Wahlkampf und auch schon zuvor ja eine Reihe negativer Äußerungen über Japan gemacht. Er hat zum Beispiel die Verteidigungsverpflichtungen der USA gegenüber Japan in Frage gestellt. Er will das Freihandelsabkommen TPP, das Obama mit 11 Pazifikstaaten, darunter auch Japan, ausgehandelt hat, nicht unterschreiben. All das hat die Japaner natürlich beunruhigt. Die Tatsache, dass Trump ausgerechnet Shinzo Abe als ersten ausländischen Staatsgast empfangen hat nach seiner Wahl im Trump Tower, kann aber vielleicht auch darauf hindeuten, dass Trump inzwischen realisiert hat, wie wichtig Japan wirtschaftlich, aber vor allem auch strategisch für die USA im Pazifikraum ist und dass die Suppe, die Trump da kocht, am Ende gar nicht so heiß gegessen wird.
Die Einschätzungen unseres Korrespondenten live aus den USA. Besten Dank, Beat Soltermann. Gleich gehen wir auf die Philippinen, einen Inselstaat, über den immer wieder Wirbelstürme hinwegfegen. Besonders verheerend war Haiyan vor 3 Jahren. Wie geht's den betroffenen Menschen heute? Unsere Korrespondentin hat sie besucht. Doch jetzt zuerst zu Patrick Seiler. Er hat weitere Nachrichten.
Israel schränkt die internationalen Beziehungen ein als Reaktion auf eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates zur Siedlungspolitik des Landes. Wie ein Sprecher des Außenministeriums sagte, werden die Arbeitskontakte zu jenen 10 Ländern reduziert, die im Sicherheitsrat für diesen Beschluss gestimmt hatten. So wurde ein geplanter Besuch des ukrainischen Ministerpräsidenten Volodymyr Groysman ebenso abgesagt wie ein geplanter Besuch des senegalesischen Außenministers. Medienberichten zufolge sagte Regierungschef Benjamin Netanyahu auch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May am Weltwirtschaftsforum in Davos ab. Offiziell bestätigt wurde der Bericht bislang nicht. 5 Monate nach dem gescheiterten Militärputschversuch in der Türkei hat der erste große Prozess gegen mutmaßliche Beteiligte begonnen. Vor dem Gericht in Istanbul stehen 29 Polizisten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sie hätten sich in der Putschnacht vom 15. Juli der Anordnung zum Schutz des türkischen Präsidenten Erdogan widersetzt. Das meldet die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Den Angeklagten drohen langjährige Haftstrafen bis lebenslänglich. In Deutschland sollen öffentliche Einrichtungen und Plätze vermehrt mit Videokameras überwacht werden. Auszuschaffende Personen sollen einfacher in Haft genommen und sogenannte Gefährder besser überwacht werden. Diese Forderungen stehen in einem Papier der konservativen Partei CSU zur inneren Sicherheit. Sie reagiert damit auf das Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt. Bei der Sozialdemokratischen Partei erntet die CSU zumindest teilweise Zustimmung. Skepsis gibt es beim Verband der Richter. Attentäter könnten gezielt Plätze mit Videokameras aufsuchen. So würden ihre Taten für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar. In Berlin beantragt die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen 7 Männer, die in einer U-Bahn-Station einen Obdachlosen angezündet haben sollen. Der Vorwurf lautet auf gemeinschaftlich versuchten Mord. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Weihnachten. Der Obdachlose blieb unverletzt, weil Passanten eingriffen. Nach den Tätern war mit Fotos und Videos gefahndet worden. Sie sind gegenwärtig in Polizeigewahrsam. Und die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt bei 8.272 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,755 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,283.
Info 3 Abend.
Minarette in Raketenform oder schwarze Schafe. Bisher waren polemische Politinserate weitgehend Sache der SVP. Nun verschärft auch die SP den Ton. Im Kampf gegen die Unternehmenssteuerreform 3 greift sie zum verbalen Zweihänder. Das ist ungewöhnlich und kommt bei Politbeobachtern und Werbern nicht besonders gut an. Raphael von Matt.
Das ganzseitige Inserat fällt auf. Es zeigt eine riesige Walze, die mitten durch die Stadt Zürich fährt und alles plattwalzt. Dazu die Überschrift «So machen die Rechten Zürich platt». Stefan Röker von der Zürcher SP erklärt, warum die Partei so grobschlächtig für ein Nein zur Unternehmenssteuerreform 3 wirbt.
Es drohen ein massiver Abbau und effektiv auch Steuererhöhungen. Also wir betreiben hier nicht billige Angstmacherei, sondern wir zeigen ganz einfach die Konsequenzen auf. Und die sind nun mal ziemlich drastisch und deswegen sieht das dann auch so drastisch aus.
Die Linke kämpft also erbittert gegen die Steuerreform. Die Vorlage sieht vor, dass national die Steuern für Unternehmen gesenkt werden. Dass ein Ja zu Steuerausfällen führt, darin sind sich beide Lager einig. Umstritten ist hingegen, wie hoch diese ausfallen werden. Dass die SP auffallen will mit einem drastischen Bild, das können Politbeobachter und Werbefachleute gut nachvollziehen. Aufzufallen sei die halbe Miete. Und dies gelinge auch, sagt Politologe Louis Perron zum Inserat.
Es fällt auf, wie gross es ist und es zeigt, wie wichtig der Linke diese Abstimmung ist.
Doch auffallen allein genügt nicht, sagt Werber Frank Boder von der Agentur Havas. Gute Werbung müsse auch eine klare Botschaft transportieren. Das SP-Inserat überzeuge ihn aber nicht, weil die Gründe für ein Nein zur Unternehmenssteuerreform im Inserat zu wenig deutlich würden.
Es spricht eher die SP-Wähler an und ist eher eine Mobilisierungskampagne der eigenen Leute, als dass sie jetzt unentschiedene Leute überzeugen könnte.
Das Inserat der SP kontrastiert stark mit der Kampagne der Befürworter. Diese setzen auf eine zurückhaltende Bildsprache. Die Inserate für die Unternehmenssteuerreform zeigen Köpfe von Politikern und Unternehmen, die sich für die Vorlage einsetzen. Die Ja-Kampagne wird vom Schweizerischen Gewerbeverband koordiniert. Weil der Verband jetzt mit dem Bundesrat kämpfe, setze die Ja-Kampagne auf glaubwürdige Botschafter, sagt Bernhard Salzmann, der Sprecher des Gewerbeverbandes.
In dieser Kampagne werden die Absender entscheidend sein, eben die Gemeindevertreter, Städtevertreter, die müssen wir in den Vordergrund stellen und das ist ein Hauptpunkt der Kampagne, die jetzt bis am 12. Februar folgen wird.
Im neuen Jahr starten sowohl das Ja- als auch das Nein-Lager neue Plakatkampagnen. Und es dürfte ein heftiger Abstimmungskampf werden. Daraufhin deutet das grobe Geschütz, das die SP auffährt.
Info 3 Abend.
Erneut ist ein Wirbelsturm über die Philippinen gezogen. Mehrere Menschen starben, zahlreiche Provinzen haben noch immer keinen Strom. Doch diesmal sind die Schäden viel weniger gravierend als noch vor 3 Jahren. Damals verwüstete der Taifun Haiyan ganze Landstriche der Philippinen. Tausende Menschen starben, Millionen mussten fliehen. Die Glückskette sammelte damals mehr als 42 Millionen Franken für Nothilfe und für den Wiederaufbau. Was ist mit dem Geld geschehen? Karin Wenger hat ein Wiederaufbauprojekt der Caritas auf der Insel Bantayan besucht.
Auf der kleinen Insel stört einzig eine Karaoke-Sängerin die abendliche Ruhe. Die Inselbewohner scheinen die Misstöne nicht zu stören. Sie sitzen vor ihren neuen Häusern, eine Büchse Bier in der Hand. Im Wohnzimmer des 54-jährigen Fischers Danilo Pastorpide steht ein Weihnachtsbaum und vor der Eingangstür piepen Küken. Vor wenigen Tagen habe sein neues Haus die Feuerprobe bestanden, so Danilo und seine Frau Catalina. Letzte Woche hatten wir hier wieder einen Taifun, aber wir haben uns sicher gefühlt. Die Kinder haben sogar geschlafen und wir sind am Fenster gestanden und haben dem Regen zugeschaut. Das war anders vor 3 Jahren. Damals wurden auf Bantayan sehr viele Häuser zerstört, nachdem Wirbelsturm Haiyan über die Insel gefegt war. Von der Regierung erhielt Danilos Familie nach dem Sturm 600 Franken. Caritas Schweiz finanzierte ihnen ein neues Haus. Beim Bau musste Danilo jedoch selbst anpacken. Jetzt haben wir ein starkes Haus, das nicht mehr weggeweht werden kann. Und das Beste ist, ich wurde zum Schreiner ausgebildet und kann jetzt selber Häuser bauen und damit Geld verdienen. 1200 Häuser und 80 Klassenzimmer hat die Schweizer Hilfsorganisation Caritas in den vergangenen 3 Jahren auf Bantayan und der Nachbarsinsel Kinatarkan gebaut. 400 Inselbewohner wurden zu Maurern und Schreinern ausgebildet. In einer kanariengelb gestrichenen Schule wird noch immer gesägt. Auch dieses Gebäude wurde vom Wirbelsturm komplett zerstört, ist inzwischen jedoch mit Hilfe von Caritas und der Regierung wieder aufgebaut worden. Okay. Diamond ist da. In einem Klassenzimmer pauken Schülerinnen und Schüler Englisch. Bei einem nächsten Taifun würden sie in der Schule Zuflucht suchen, sagen sie. Sie wissen, was sie zu tun haben und sie kommen gerne hierher. Die Schule gefällt uns, die Räume sind bunt und größer und wir fühlen uns sicher. Fischer Danilo, der sich inzwischen einen hübschen Garten angelegt hat, schaut zuversichtlich in die Zukunft. Ich werde auch weiterhin fischen gehen, aber wenn das Wetter schlecht ist, es zu viel Wind hat oder nicht genügend Fische, dann kann ich nun einfach irgendwo als Schreiner arbeiten. Seine Frau Catalina nickt zufrieden.
Das war Info 3, die Sendung mit Gehalt. Heute verantwortlich Yvonne Lambricker und Karin Dritsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.